Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung, in der heute eine Frau zu Gast ist, die, auch wenn wir eine Vorstellung dazu haben, etwas beherrscht, was gar nicht so leicht zu beschreiben ist. Lea Weigand ist Poetry-Slammerin. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Wie beschreiben Sie denn Menschen, die davon noch nie was gehört haben, das Handwerk, das Sie so gut beherrschen?
Also Poetry Slam ist erstmal ein moderner Dichter- und Dichterinnen-Wettstreit, bei dem man mit selbstgeschriebenen Texten gegeneinander antritt und die Jury ist das Publikum. Und erstmal ist da alles erlaubt. Der Text muss lediglich selbstgeschrieben sein, man darf keine Requisiten verwenden und man hat ein Zeitlimit. Das sind die einzigen drei Regeln.
Und dann ist es irgendwas zwischen Meckern mit Niveau und moderner Lyrik.
Ja, da ist tatsächlich alles dabei. Also diese Abende sind sehr, sehr bunt zwischen Comedy und ja sehr tiefgreifender Lyrik und alles dazwischen.
Wo ordnen Sie sich da am ehesten ein, wenn Sie auf der einen Seite die Comedy haben und auf der anderen Seite die wirklich tiefgreifende Lyrik?
Also ich mag sehr gerne Lyrik. Ich stehe auf Reime und auf Rhythmus. Das ist so mein Schreibstil, hat sich so herausentwickelt. Aber gleichzeitig ist es mir auch wichtig, zwischendurch kleine Schmunzler zu verursachen und ja, das Publikum auch ein bisschen auf der lockeren Ebene anzusprechen.
Die Schmunzler, aber trotzdem der tiefgründige Inhalt, das kann ich schon mal sagen, den transportieren Sie und dann wird Poetry Slamming eben auch zu etwas, was berühmt machen kann seit Beginn des Jahres. Möchte eigentlich fast jeder mit Ihnen sprechen. Im Deutschlandfunk Kultur ist Lea Weigand zu Gast, Poetry Slammerin, Medizinstudentin und gelernte Krankenpflegerin, Gesundheitsfachfrau sagt man heute. Seit Beginn des Jahres ist sie berühmt, weil ihr Auftritt beim Poetry Slam in Hamburg viral ging, sagt man heute. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Abend, der seitdem viral geht?
Für mich eigentlich Poetry Slam Abend wie jeder andere. Anders war, dass ein Video gedreht wurde. Das passiert normalerweise nicht bei Poetry Slams, dass das mitgefilmt wird. Aber bei diesem Slam in Hamburg wird das gemacht. Und ja, es ist dann aber erst viel, viel später auch hochgeladen worden. Ich glaube, über ein halbes Jahr später. Und an diesem Abend habe ich nicht damit gerechnet, was dieses Video einmal auslösen wird.
Was ist überhaupt so die Grundintention? Also plötzlich wird ein Video gemacht und Sie sind berühmt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Viele reden über Sie. Aber eigentlich wollten Sie hingehen und Spaß haben? Oder also was war Ihre Intention hinzugehen, wenn es nicht die war, plötzlich gefilmt zu werden und berühmt zu werden?
Also ich glaube, die Intention war, wie immer, wenn ich Texte schreibe, ist es erstmal eine eigene Psychohygiene. Das ist ganz viel Selbstverarbeitung. So war es auch bei diesem Pflegetext. Ich habe da meine Erfahrungen, die positiven und auch negativen, verarbeitet und zusammengefasst in einem Text. Oft ist es für mich auch so eine Zusammenfassung einer Lebensphase, die ich dann irgendwie komprimieren kann. Und ja, das war so der eine Faktor. Und das andere ist einfach, dass es mir super viel Spaß macht, diese Texte auf der Bühne vorzutragen, auf der Bühne zu performen. Das unterscheidet dann nochmal so das Spoken Word vom gelesenen Gedicht, dass man eben ja diese anderen Komponenten reinbringt, die Körpersprache, Mimik und Gestik und wie man mit seiner Stimme arbeitet. Das macht mir einfach sehr viel Spaß.
Jetzt haben Sie gerade schon erklärt, es ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem das Publikum die Jury ist. Wir können uns mal anhören, also Ihr Auftritt war knapp 5 Minuten. Offensichtlich waren diese 5 Minuten auch das Zeitlimit, oder?
Ich glaube, es waren 6 Minuten an dem Abend.
Ja, dann sind Sie ganz anständig drunter geblieben.
Genau.
Wir haben uns eine Sequenz rausgenommen. Also Hamburg, Lea Weigand, ungepflegt klang so.
Es gibt Wochenenddienste und Schichten an sich. Homeoffice und Gleitzeit ist eher unüblich. Ich werde gekniffen, bespuckt und berotzt. Ich bin manchmal ganz unmetaphorisch angekotzt. Hab mich verrenkt und verhoben, trotz allem Kinästhetikwissen. Hab mit dieser Hand schon zahlreiche Zäpfchen geschoben und manchmal ist alles beschissen. Wir werden geduzt, belästigt und gnadenlos ausgenutzt. Nicht nur einmal habe ich mir gewünscht, dass der Tag nie begonnen hätte. Wir sind oft die allerletzten der Nahrungskette, denn die Klinikstruktur gleicht immer noch gerne am ehesten einer Kaserne. Wenn unsere Mitbewohner nach Hause kommen, stehen wir gerade auf. Und oft sind durchzechte Nächte Arbeit im Krankenhaus. Wir werden unterbesetzt, unterbezahlt, zur Genügsamkeit bequatscht und von den blanken Bundesbalkonen dafür dann auch noch beklatscht. Ich stehe ganz am Anfang und wasche manchmal am Ende und oftmals da fragt man mich, ob ich nichts Vernünftiges fände. Aber ich habe auch schon 100 Jahre alte Hände gehalten und berührte Legendenhaut. Hab in erleichterte Gesichter und dankbare Augen geschaut. Ich habe die letzten Szenen großer Menschen gesehen und durfte mit den Kleinsten die ersten Schritte gehen. Mal hörte ich den allerersten Lebensschrei und mal war ich beim letzten Atemzug dabei.
Es klingt für mich nach, es muss was raus. Ist das so?
Ja, total. Also das sind ganz viele Erfahrungen, Erlebnisse, die da in mir steckten und die dann in diesem Text freigesetzt wurden.
Dann haben Sie uns gerade erklärt, dass die Jury das Publikum ist. Das Publikum ist die Jury. Was für eine Platzierung haben Sie gemacht an dem Abend?
Ich habe den Slam tatsächlich gewonnen, aber das ist ganz, ganz random, sagt man so. Also weil das Publikum ist ja überall anders und in jeder Stadt bekommt man andere Wertungen.
Dann ist es beim Publikum also angekommen. Ist es denn bei irgendwelchen Verantwortlichen im Gesundheitswesen angekommen oder feiern nur in Anführungsstrichen wir als Publikum Sie gerade?
Also vereinzelt haben auch irgendwelche Politikvertreter sich mal bei mir gemeldet, aber das war weniger, um jetzt irgendwie in den Dialog zu treten, sondern mich auch für irgendwelche Veranstaltungen einzuladen. Und da muss ich auch immer ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht so politisieren lasse oder für irgendwelche Wahlkämpfe einsetzen lasse.
Wie stellen Sie das an? Wie achten Sie drauf, dass Sie, wir sagen, diesen journalistischen Abstand wahren, dass Sie bei sich den künstlerischen Abstand wahren?
Also ich versuche das immer vorher gut zu kommunizieren, dass ich mich selbst auch immer noch als Künstlerin sehe und gar nicht jetzt als Aktivistin und auch nicht als jemand, der jetzt groß mitdiskutieren kann. Da fehlt mir auch tatsächlich die Grundlage, die Expertise dafür. Ich gebe gerne so Anstöße und öffne Türen für Diskussionen und das versuche ich immer vorher zu kommunizieren und auch so gut wie möglich abzuklopfen, was für eine Art von Veranstaltung das ist und in welchem Rahmen ich da auftreten soll.
Frau Weigand, da sind Sie aber nicht die Erste. Es gab ja schon ganz viele Menschen, die vor allem rund um die Pandemie darüber gesprochen haben, dass es im Gesundheitswesen in Deutschland, weiß Gott, nicht gut läuft. Warum hört keiner hin? Warum nimmt sie am Ende keiner wahr, außer wir als Publikum, das zu einem unterhaltsamen Abend geht?
Also ich glaube, dass ja auch nur die Menschen da wirklich emotional berührt werden, die persönlichen Berührungspunkte damit haben. Also entweder, wenn man selbst in der Pflege arbeitet oder wenn man gerade ein Angehöriger ist oder selbst als Patient war oder ist, dann hat man da irgendwie, glaube ich, kommt das an einen ran. Aber ansonsten ist es oft weit von einem weg. Also man will sich ja nicht im täglichen Alltag groß mit Krankheit, Tod, Leid beschäftigen, wo es einfach im Krankenhaus oft drum geht. Und deswegen ist, glaube ich, die Thematik nicht so präsent und nicht so, so brennend, dass jetzt viele Menschen denken, da muss man jetzt akut was ändern.
Sie sind nicht nur Poetry Slammerin, sondern Sie sind Medizinstudentin. Sie haben Krankenpflegerin gelernt. Man nennt diesen Beruf inzwischen Gesundheitsfachfrau. Warum ist es für Sie oder ist es für Sie selbstverständlich gewesen, über Ihr Fachgebiet zu slammen? Also war es völlig klar, das Gesundheitswesen ist mein Inhalt.
Ja, also was mir beim Schreiben auch so aufgefallen ist, dass sehr viel gerade über die Pflege gemeckert wird, dass sich viel beschwert wird und viel auch dargestellt wird, was alles schlecht und falsch läuft und das auch richtig so, weil einfach ganz viel gerade schlecht läuft. Aber mir war es wichtig zu kommunizieren, was für ein toller, schöner und erstrebenswerter Beruf das ist. Also, dass man dort Situationen, Momente erlebt, die man in keinem anderen Beruf miterleben darf. Und das war mir so wichtig, mal wieder auch dieses Licht auf die Pflege zu werfen, dass es ja kein Beruf ist, mit dem man Mitleid haben sollte, so wo man denkt, so, oh, ja, ihr Armen, was müsst ihr da täglich durchstehen, sondern dass es wirklich ein Beruf ist, wo man denken kann, boah, krass, wie kann ich schnellstmöglich diesen Beruf erlernen, weil es einfach so schön ist.
Das sagt Lea Weigand, die diesen Beruf der Krankenpflegerin, der Gesundheitsfachfrau erlernt hat, die angehende Ärztin ist, weil sie Medizin studiert und die Poetry-Slammerin ist. Gelernte Krankenpflegerin, Gesundheitsfachfrau, habe ich gerade schon gesagt. Warum eigentlich diese Veränderung der Berufsbezeichnung?
Ja, also es gab ja zweimal eine Veränderung. Also ich habe Gesundheits- und Krankenpflegerin noch gelernt. Das ist meine Berufsbezeichnung. Und dann wurde es nochmal geändert zu Gesundheitsfachfrau und Fachmann. Ich glaube, die Intention dahinter, wie man sich vielleicht auch denken kann, ist so ein bisschen mehr die Konzentration darauf, dass es auch darum geht, Gesundheit zu fördern und nicht nur Krankheit zu bekämpfen.
Hm. Wahrscheinlich eben, um ein positiveres Image auf diese Berufsgruppe zu legen?
Ja, vielleicht auch das, also dass man genau zum einen nicht nur mit Krankheit und Leid zusammen zu tun hat, sondern eben auch ganz viel ja, Gesundheit fördern darf, so dieses positive Bild und vielleicht aber auch für die Pflegenden an sich, so die ja den Blick ein bisschen zu schärfen, wie kann ich schon vorher präventiv handeln und beratend tätig sein, bevor die Krankheit vielleicht eintrifft.
Wenn ich mal Ihren Slam zitieren darf: Ich werde gekniffen, bespuckt und berotzt, unmetaphorisch angekotzt. Das ist die eine Seite, die heftige Seite. Dann reden Sie von den von der Legendenhaut, die Sie berührt haben. Nehmen Sie uns doch mal mit. An welcher Stelle sind Sie, fangen wir mal mit dem Miesen an, richtig verzweifelt, wo Sie denken, habe ich Sie eigentlich noch alle, dass ich mich dafür entschieden habe?
Ja, also das sind eigentlich gar nicht so die Momente, die da jetzt so hervorspringen, dieses angekotzt, angerotzt sein. Das sind gar nicht die Momente, die einen zur Verzweiflung bringen, weil ja, die gehören zum Job und man gewöhnt sich dran. Oder ich glaube, die Leute, die da arbeiten, können auch einfach gut damit umgehen, sonst hätten sie sich nicht dafür entschieden. Was einen eher zur Verzweiflung bringt, sind die Momente, wo man merkt, dass man seine Arbeit nicht richtig machen kann, wo man unterbesetzt ist, Zeitmangel hat und die Menschlichkeit verloren geht, weil man eigentlich nur noch Schadensbegrenzung macht und gar nicht mehr pflegen kann.
Und was sind die Momente, die Sie, ich stelle es mir so vor, Sie kommen nach Hause nach einer Nachtschicht, setzen sich an den Frühstückstisch, die anderen Menschen im Raum machen sich fertig für den Tag, sie trinken vielleicht einen Kaffee zusammen und Sie sitzen ganz entspannt dort, haben ein Lächeln auf den Lippen und erzählen von etwas Schönem aus der Nachtschicht. Was ist so ein schönes Erlebnis, das Sie mit nach Hause nehmen?
Ja, das sind die Momente, wo man irgendwie so dieses Zwischenmenschliche erlebt und die Menschen, die gepflegt werden, besser kennenlernt, deren Geschichten, die oft hochspannend sind, die oft schon auch alt sind und sehr, sehr viel erlebt haben. Und zum Beispiel eine Situation, die mir jetzt auch gerade so kommt, ist, also es sind einfach so einzelne Sätze manchmal, dass eine Patientin, bei der ich länger im Zimmer war, mit Körperpflege und ihr geholfen habe und dann, als ich rausgegangen bin, nimmt sie nochmal meine Hand und sagt, der Engel hat's gut gemacht. Und irgendwie sowas, das schließt man in sein Herz ein und nimmt es mit nach Hause.
Wie oft kamen solche Sätze, solches Besprechen zu Hause, als Sie klein waren am Tisch? Weil beide Eltern haben in der Pflege gearbeitet.
Genau, also meine Mama ist noch immer Krankenschwester und mein Vater ist auch gelernter Krankenpfleger und mittlerweile in der Lehre für Gesundheitsberufe. Und ja, deswegen war das Thema schon immer recht präsent bei uns am Essenstisch und so. Und ja, mir ist jetzt nochmal in der Reflexion auch so klar geworden, dass da immer ganz viel Begeisterung für den Beruf auch rüberkam. Also da kam eigentlich wenig von dem, was schlecht läuft, was nicht gut läuft, sondern bei mir kam immer ganz viel Faszination an der Medizin, am menschlichen Körper und an dem Kontakt mit Menschen.
1996 in Frankfurt am Main geboren, die Eltern also beide in der Pflege tätig, in der Klinik. War es für Sie damit also fast selbstverständlich, das, was meine Eltern machen, interessiert mich auch. Ich eifere Ihnen nach.
Ja, also ich glaube, dass dieses Feld so interessant war, das war tatsächlich schon immer so im Kopf. Es waberte dann mal eher vielleicht Richtung Tierärztin. Das ist ja irgendwie vielleicht auch für Kinder recht typisch. Und dann ja Zwischenpflege oder Medizin studieren. Das waren so die Ideen. Zwischendurch bin ich auch mal so ein bisschen von meinen Plänen in das Schreiben reingerutscht, dass ich dachte, auch vielleicht Richtung Journalismus und so. Mhm. Aber es blieb dann doch irgendwie im medizinischen Feld.
Also ist Lea die Helferin?
Ja, ich weiß gar nicht. Ich finde, Helferin ist auch so was ein bisschen negativ besetzt, weil das so danach klingt, dass man sich selbst aufgibt.
Die es immer richten möchte, die nur Gutes vorhat. Es gibt ja, also ich versuche gerade so ein Bild zu Ihnen zu malen, wenn man als junger Mensch unterwegs ist, gibt es ja schon so diese kleinen Kategorien, wo man weiß, zu ihm oder zu ihr geht man, wenn man diese Unterstützung braucht. Zu ihr und ihm geht man mal besser gar nicht, weil kriegt man gar keine Unterstützung. Waren Sie eher diese junge Person, die man immer gefragt hat, die Unterstützung gegeben hat?
Ja, ich hoffe es. Ich glaube, ich war vor allem auch jemand, der gut zuhören konnte immer. Und ich glaube, man hat mir auch oft Dinge erzählt, Probleme und Sachen anvertraut. Ich glaube, so eine Person war und bin ich schon, ja.
Dann haben Sie gerade gesagt, dass Sie überlegt haben, auch in den Journalismus zu gehen. Wie waren Sie denn in der Schule? Waren Sie eher die, die Yippie-Yay gerufen hat, wenn es um Literatur, um Gedichte auswendig lernen und irgendwas Sprachliches zu machen ging? Und waren Sie die, die sich weggedreht hat, wenn es um binomische Formeln und etc. ging?
also tatsächlich im Deutschunterricht, das hat mir schon meistens sehr Spaß gemacht und ich bin dann auch teilweise ein bisschen rausgefallen, wenn ich wirklich die Lektüren komplett gelesen habe und nicht nur die Lektürenschlüssel wie meine Klassenkameraden. Das hat mich schon immer fasziniert. Ich mochte gerne Bücher und lesen und schreiben und ja, vor allem habe ich sehr genossen, wenn man dann mal im Deutschunterricht eigene kreative Texte schreiben durfte und nicht so festgebunden war. Mathe war dann tatsächlich weniger meins. Also ich war nicht komplett schlecht, aber nee, ich war lieber im Deutschunterricht.
Dann haben Sie also diesen Beruf von der Pike auf gelernt. Ich habe jetzt die genaue Bezeichnung, die zwischen Krankenpflegerin und Gesundheitsfachfrau liegt, vergessen. Aber wir haben ein Bild dazu. Wir wissen, dass viele der Meinung sind, dass sie nicht gut genug wertgeschätzt werden. Sie können einen Vergleich bringen. Sie waren eine ganze Zeit in Uganda. Können Sie in Sachen Wertschätzung dort einen Vergleich bringen? Wie wird diese helfende Hand in Uganda gewertschätzt im Vergleich zur helfenden Hand in Deutschland?
Ja, also die Pflege, die Nurses haben in Uganda eine ganz andere Stellung. Das mag auch daran liegen, dass es einfach viel, viel weniger Ärzte gibt und deswegen die Leute auch zunächst mal auf die Nurses angewiesen sind. Also man geht da tatsächlich erstmal zur Nurse, wenn man krank ist und holt sich da Rat und die hilft dann einem weiter. Und erst wenn irgendwie vielleicht was Operatives nötig ist oder es um Medikamente und so geht, dann geht man zum Arzt. Aber ja, die Krankenschwester oder ja, die Pflege ist einfach viel höher wertgeschätzt als jemand, der auch Expertise mitbringt und bei dem man Hilfe und Rat bekommt und nicht nur die Assistenz eines Arztes ist.
Die Poetry-Slammerin Lea Weigand ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Zu Beginn des Jahres hat sie bei einem Auftritt in Hamburg für Aufmerksamkeit gesorgt. Slammen über den Zustand in Kliniken, in Krankenhäusern. Slammen über die Arbeit der Pflegekräfte. Das ist der eine Teil, den wir schon besprochen haben. Sie haben gerade Ihre Reise nach Uganda angesprochen, wo Sie als Nurse bei den Nurses waren und Erfahrungen gesammelt haben. Was hat Sie hingeführt?
Also ich war direkt nach meinem Abi für ein Jahr in Uganda und da war ich in einer Grundschule tätig und habe Unterrichtsassistenz gemacht und habe mit Waisen, Kindern und Witwen gearbeitet. Mhm. Das war so das eine Jahr. Und dann bin ich später nochmal hin für 2 Monate und habe Praktikum im Krankenhaus gemacht dort, also am gleichen Ort. Und ja, das kam schon daraus, dass ich Interesse hatte am medizinischen Bereich und an der Pflege. Und es hat mich interessiert, wie das dort an einem ganz anderen Ort, einem ganz anderen Land ist.
Was war das für ein Ort? Wie müssen wir uns den vorstellen? Wie hat der ausgesehen? Welche Bilder haben Sie im Kopf? Das sind ja meist auch so Gerüche, Töne. Woran erinnern Sie sich?
Also es ist also erstmal überhaupt nicht vergleichbar mit einem deutschen Krankenhaus. Es ist ein ebenerdiges Gebäude, beziehungsweise mehrere Gebäude, ein Komplex mit den verschiedenen Fachbereichen. Und ja, es ist auch alles eigentlich draußen. Also es gibt ein paar geschlossene mehr oder weniger Räume, aber die haben auch keine Fenster. Das erstmal vielleicht so zum groben Rahmen. Und was mir einfach Bilder, die mir ganz präsent im Kopf sind, sind Menschen, die abgewiesen werden, selbst schwer verletzt, weil sie kein Geld haben und niemanden, der ihre Behandlung bezahlen kann. Und das ist einfach sehr, sehr tragisch und das hat mich sehr dankbar gemacht für unsere Krankenversicherung.
Und wahrscheinlich auch dankbar für alles, was man dann auch wieder in dieser Welt, von der Sie jetzt auch kritisch berichten, im Poetry Slamming, in der man froh ist, dass man in dieser Welt Medizinerin werden kann, oder?
Ja, zum einen schon auch dankbar. Zum anderen hat es aber auch ja fast ein bisschen den Willen hervorgerufen, auch im Ausland arbeiten zu können, wo man vielleicht viel weniger Mittel und rudimentärer arbeiten muss, aber auch kreativer.
War das ein Plan, erst in der Pflege zu lernen und zu arbeiten und dann aufs Medizinstudium zu gehen? Sie haben jetzt zwei Semester hinter sich oder kam diese Entscheidung im Laufe der Zeit?
Ja, das war immer mal wieder auch so ein Wechsel hin und her. Ich wäre nicht ins Studium reingekommen direkt und habe dann erstmal die Ausbildung gemacht.
Wegen des blöden NC, oder?
Ja, genau. Ja. Das ist schon immer noch eine große Hürde. Und dann hat mir die Ausbildung aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe mich da sehr am richtigen Platz gefühlt und hatte erstmal auch das Medizinstudium wieder verschoben oder ja, nach hinten gedrängt. Und dann nach der Ausbildung kam der Wunsch aber doch wieder auf. Und ich habe es dann mich beworben und angefangen. Ja.
Jetzt sind Sie Jahrgang 96, Mitte, Ende 20, man kann das nicht so richtig zuordnen. Wie sieht es denn dann für Sie jetzt aus? Also wie ist denn dieser Wunsch nach dem zweiten Semester? Haben Sie sich schon festgelegt, in welche Fachrichtung Sie mal gehen wollen?
Nee, noch nicht so richtig. Also ich habe auch während meiner Ausbildung gemerkt, da ist man ja auf ganz, ganz vielen verschiedenen Stationen eingesetzt. Und da habe ich gemerkt, dass ich mich für vieles irgendwie interessiere und auf vielen Stationen dann gedacht habe, boah, das finde ich ja super interessant. Und deswegen bin ich da erstmal noch ganz offen.
Ich frage das, weil ich gern wissen möchte, ob Sie sich vielleicht für die Zahnmedizin entscheiden, wo Sie wissen, montags morgens um 8 Uhr geht's los und am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr könnte ich aufhören, wenn ich möchte. Oder entscheiden Sie sich für etwas, wo Sie sich jetzt schon auskennen und wissen, dass es genauso hart bleiben wird, nämlich Schichtdienst, Hintergrunddienste abrufbar sein, mehr als 24 Stunden am Stück arbeiten. Das heißt, wahrscheinlich bleiben Sie dieser Taktung treu.
Also für Zahnmedizin wäre es auch ein bisschen zu spät, da muss man sich von Anfang an für entscheiden. Aber ja, also ich sehe das schon vor mir, dass das Schichtsystem wahrscheinlich mehr bleiben wird. Aber ich hoffe oder ich denke, dass es da auch Potenzial gibt, was dran zu verändern, dass es ein bisschen angenehmer, ein bisschen familienfreundlicher vielleicht auch in der Zukunft gestaltet werden kann.
Das klingt jetzt nicht positiv. Das interessiert mich wirklich. Wie sehr muss man sich von seinem eigenen Leben denn für diesen Beruf verabschieden?
Also man kann schon noch sein eigenes Leben haben. Also das darf man jetzt auch nicht zu dramatisch darstellen. Klar ist es, man muss irgendwie flexibel sein. Also jetzt gerade auch in der Pflege ist es so, dass die Schichten je nach Station sehr unregelmäßig sind. Also man kann nicht so weit im Voraus planen. Aber es hat teilweise auch seine positiven Seiten. Also ich mochte es manchmal zum Beispiel, wenn ich Spätdienst hatte, dass ich dann mal den Vormittag frei hatte, den andere ja zum Beispiel nie frei haben. Oder wenn man Nachtdienst hatte, dann am Tag noch viel machen konnte. So. Also es kann je nach Typ sogar passen.
Deutschlandfunk Kultur mit der Poetry-Slammerin Lea Weigand, die Gesundheitsfachfrau ist, in der Pflege gearbeitet hat, jetzt Medizin studiert, zwei Semester hinter sich hat. Wie vereinbaren sich Bühne und Klinik eigentlich?
Also es ist für mich auf jeden Fall auch ergänzend und ausgleichend. Also ich merke, dass ich beides sehr gerne mache und beides auch im Moment brauche. Ich finde im anderen so immer meine Inspiration und meinen Ausgleich. Aber es ist natürlich auch öfter mal ein Balanceakt. Also vor allem jetzt seit diesem Jahr bekomme ich natürlich noch mal mehr Anfragen, Einladungen. Und ja, ich muss einfach auch gerade lernen, viel abzusagen und viel Nein zu sagen, weil natürlich mein Studium mir auch wichtig ist und ich das gerne gut machen will. Ja, und deswegen muss ich da auch gerade so ein bisschen hin und her balancieren.
Und wenn der Balanceakt funktioniert, kommt mal die slammende Frau Doktor raus.
Genau, dann gibt es eine Symbiose.
könnte man das in der Klinik auch anwenden? Also ich sehe da so Instagram- oder YouTube-Videos von jungen, verrückten Medizinerinnen und Medizinern um die ganze Welt, die Kinder zum Beispiel davon überzeugen, auf lustige Art und Weise ins Behandlungszimmer zu kommen und so weiter und so fort. Könnten Sie sich das vorstellen, beides zu verknüpfen?
Ja, also ich glaube auch, dass der Ärzteberuf ganz viel Kreativität bedarf. Und dass man da als Poetry Slammerin vielleicht ein bisschen was von mitbringt. Ja, das wäre so mein Wunsch, dass ich das auch, dass das ineinander greift.
Jetzt ist
eine Sache, die mir auch gerade so einfällt, ist, dass ich oft auch mit älteren Menschen Gedichte vorgesagt habe. Also weil die sich oft, wenn man so, selbst wenn die dement sind und man sagt irgendwie eine Zeile, können die das oft noch ergänzen, weil die sich daran noch erinnern.
Also sie legen los vom Eise befreit und dann machen die weiter. Und dann bewegt man sich stückweise weiter. Und dann landen wir schon bei diesen großen Namen, bei Schiller, bei Büchner, bei Ben. Dichter, Ärzte. Ich meine, es geht, oder?
Ja, ich glaube schon. Ich hoffe es.
Ja. Haben Sie Vorbilder, literarische Vorbilder?
Ja, also jetzt so klassische Vorbilder habe ich zum Beispiel Erich Kästner und Hermann Hesse. Das sind so zwei Heroes von mir, die ich sehr, sehr gerne lese.
Warum?
Also die haben ja beide auch Gedichte geschrieben und aber auch Romane. Und ja, ich finde beides sehr, sehr lesenswert mit wunderbarem Wortgebrauch. Also ich finde es einfach sehr, sehr schön zu lesen. Es gibt da auch immer wieder kleine Sätze, die einen überraschend zum Schmunzeln bringen. Und ja, das lese ich einfach sehr gern.
Frau Weigand, ich habe Sie jetzt schon 46 Minuten kennengelernt, akustisch. Und ich habe Sie als eine sehr zurückhaltende Person kennengelernt. Und jetzt slammen Sie auf der Bühne. Es wäre ja auch ganz schön zu schreiben und dezent im Hintergrund zu sein und zu wissen, ich habe was aufgeschrieben, etwas abgegeben. Das ist ein Buch, das können Sie lesen. Sind Sie nie auf die Idee gekommen?
Doch, tatsächlich schon. Also ich finde es auch was Schönes, wenn man dem Zuhörer nach dem Auftritt zum Beispiel noch was mitgeben kann. Und also ich habe vor 3 Jahren mittlerweile habe ich mal ein Album aufgenommen. Das war dann etwas Akustisches, was man mitgeben konnte, durch meine Texte eingesprochen habe, mit Musik kombiniert. Und ja, es wird aber hoffentlich sehr bald ein Buch auch geben. Ich darf da noch nicht so viel zu sagen, aber es ist was im Gange.
Super, dann lassen wir das auch noch ruhen und wir sind gespannt, was da draus wird. Auf der Bühne stehen, bei so einem Poetry Slam, das Publikum ist die Jury. Sie möchten diese Jury überzeugen. Sie möchten unterhalten. Auch da, so wie ich sie jetzt wahrnehme, sie sind für mich jetzt nicht diese, ich benutze mal dieses Wort, diese Rampensau, dieser Mensch, der die Bühnenpräsenz gerade sucht. Legen Sie einen Schalter um?
Also ich glaube, das bin trotzdem total ich. Also es ist ganz richtig, dass ich im Alltag wahrscheinlich ein eher introvertierter Mensch bin, der oft auch gerne so ein bisschen beobachtet, anstatt selbst im Mittelpunkt zu stehen. Aber auf der Bühne ist das eben eine andere Seite von mir so ein bisschen. Also ich nehme da meine Bühnenrolle ein, aber bin trotzdem ganz leer. Und es macht mir auch Spaß, da mal so ein bisschen, ja, total irgendwie aus mir rauszugehen, Dinge rauszuschreien, die vielleicht in mir ruhen und ja, den Text dort eben auch mit einer Performance zu verbinden. Und klar bin ich auch aufgeregt, das hat mit der Zeit ein bisschen abgenommen, aber das ist auch so dieser Kick, den man hat, wenn man auf die Bühne darf.
Dieser Kick nennt sich Überwinden der Bühnenangst. Die haben Sie also, ja?
Ja, schon. Also ich glaube, es war wirklich anfangs sehr, sehr viel drastischer als jetzt. Und jetzt ist es auch immer vermischt mit Freude.
So, jetzt hören ganz viele hin, die auch nicht gerne Vorträge halten und vor anderen Menschen sprechen. Was hat die angehende Ärztin sich selbst aufs Rezept geschrieben, dass das mit der Bühnenangst funktioniert?
Boah, ich glaube, einfach ganz oft immer wieder machen. Und also das Gute ist, oft denkt man, bevor man auf die Bühne geht, so, boah, warum mache ich das alles? Ich könnte jetzt auch ganz entspannt im Publikum sitzen. Ich beneide dann oft echt das Publikum. Aber der Moment, wenn man von der Bühne geht und erfüllt ist mit Adrenalin, das in dem Moment denkt man wieder, boah, wann ist der nächste Auftritt? Das motiviert einen immer wieder dazu. Und ja, so mein Satz, den ich mir immer sage, wenn ich zu sehr aufgeregt bin, das ist so, es geht darum, Spaß zu haben. Und ich will jetzt auf der Bühne Spaß haben und das ist meine Priorität. Und gar nicht so sehr, was andere Menschen denken könnten.
Das ist die Hauptsache, sich an dieser Stelle auch einfach mal das zu nehmen, was man selbst gern erleben möchte. Lea Weigand ist unser Gast, Poetry Slammerin in Hamburg. Hat sie für Aufmerksamkeit gesorgt, als sie in knapp 5 Minuten über die Pflege in Deutschland geslammt hat. Unter anderem klang das dann so.
Pflegen ist nicht sexy und Pflegen ist nicht weiblich. Pflege passiert nicht nur für Nächstenliebe, denn davon kann ich meine Miete nicht bezahlen. Pflegen ist existenziell und außerdem toll. Pflegen ist generell und anspruchsvoll. Du sagst, du könntest das ja nicht. Ich sag, wir auch nicht. Nicht so.
Geht's Ihnen nach diesen 5 Minuten eigentlich besser?
Ja, ich glaube schon. Also ich bin ja gerne auf der Bühne und jedes Mal, auch wenn ich, also gerade auch dieser Text, der berührt mich oft selbst immer nochmal und ist auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag.
Ich könnte das nicht, dieses Zitat, nehme ich jetzt mal da so raus und werfe es Ihnen anders zu. Könnten Sie auch andere Themen?
Beim Schreiben, oder? Ja, also ich schreibe ja tatsächlich auch über ganz, ganz viele andere Themen. Das war jetzt ein Text zur Pflege, aber ja, ich habe ganz viele andere Themen, die mir im Alltag begegnen, die mich irgendwie bewegen, jetzt positiv, emotional oder auch negativ, und darüber schreibe ich.
Und das machen Sie hoffentlich mit ganz viel Freude. Ich wünsche Ihnen von Herzen erstmal, wir durften schon mal vorhören, viel Erfolg für das, was Sie gerade aufschreiben. Wir sind gespannt. Viel Erfolg für die nächsten Poetry Slams, dass das Publikum Sie weiterhin feiern möge. Dann, dass in den entscheidenden Etagen der Inhalt Ihres Slammings auch mal ankommt. Und ich habe mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen, und wünsche Ihnen alles Gute. Lea Weigand, vielen Dank.
Vielen Dank.